Servus, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freaks to Tisch, dem Podcast von Freaks to Table. Ich bin Basti und ich habe das Vergnügen, mich hier mit unseren Mitgliedern und später auch mit zahlreichen Gästen zu treffen und mit ihnen verschiedene Sachen zu diskutieren. Auf dem Podcast heute habe ich mich ganz besonders gefreut, denn heute quatsche ich mit Yoshi Oswald, dem Food Scout vom Posthotel Alexander Herrmann, über verschiedene Themen. Yoshi nimmt uns in seine Welt der kulinarischen Entdeckungen mit und zeigt uns, wie wichtig regionale Produkte und Nachhaltigkeit in der Gastronomie sind. Wir halten euch mal wieder nicht länger auf und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Servus Yoshi.
Hallo, servus.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir fangen eigentlich an wie immer. Und zwar kannst du dich einmal bitte ganz kurz vorstellen und sagen, wo wir hier sind, was wir hier machen und
ja, klar.
Wer du überhaupt bist.
Ja, also ich bin der Yoshi, bin mittlerweile seit 14 Jahren, fast 15 Jahren im Posthotel Alexander Herrmann tätig, bin dort als Food Scout, also so die direkte Schnittstelle zwischen Küche und Landwirt, arbeite sehr, sehr viel mit den regionalen Partnern zusammen und ja, das Ganze läuft dann hier zusammen in den Ort, wo wir gerade sind, und zwar in unserem Future Lab Anima, wo wir eben diese ganzen Lebensmittel verarbeiten, haltbar machen, veredeln, fermentieren, ja, ganz, ganz viele Sachen eben.
Wie hat es damals angefangen bei dir als Food Scout? Also es ist ja ein sehr spezieller Beruf, würde ich sagen. Und den gibt es auch nicht so oft. Aber wie bist du dazu gekommen? Was hast du davor gemacht?
Ja, davor war ich hier ganz klassisch in der Patisserie tätig. Also ich bin gelernter Koch. Und mein Traum war es eigentlich immer, zu Alexander Herrmann zu gehen und da eben zu kochen. Und ich habe dann in der Patisserie eben angefangen und ja, habe da aber schnell gemerkt, ja, ich habe gemerkt, irgendwie, es muss noch irgendwas anderes geben. Also ich habe mich da sehr informiert über regionale Partner, habe dann eine Schule besucht für Tourismusmanagement, habe dann Alexander Herrmann eben nur quasi so Teilzeitbasis weitergemacht und dann eben ein Praktikum nebenbei im Landwirtschaftsministerium gemacht. Und das war ganz, ganz toll, weil ich da sehr, sehr viele innovative junge Landwirte entdeckt habe, die halt wirklich außergewöhnliche Sachen gemacht haben. Und durch das, dass ich noch mit Alexander Herrmann und Tobias Bäts eben sehr, sehr eng verbunden war und eben hier noch so Teilzeit gearbeitet habe, habe ich gemeint, Mensch, wir müssten solchen Leuten eigentlich auch mehr eine Bühne geben. Und das war genau dieser Zeitgeist, den auch damals schon Tobias Bäts halt in sich gehabt hat. Und so habe ich quasi offene Türen eingerannt und wir haben einfach gesagt, okay, wir erfinden jetzt einfach den Beruf Food Scout, der nur für ein Restaurant quasi Landwirte sucht und da eben sein Netzwerk aufbaut. Das waren so die ersten, ersten Anfänge.
Und nimm uns da mal ein bisschen mit in deinen Arbeitsalltag, wie das so ausschaut, was für dich zum Beispiel so besondere Entdeckungen waren oder worauf es für dich ankommt in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Manufakturen.
Also ich dachte am Anfang immer, wenn ich mit dem Namen Alexander Herrmann eben anklopfe, dass ich da aufgenommen werde und jeder gleich bei uns mitmachen will. Es war aber genau Gegenteil der Fall. Ich musste erstmal so ein bisschen Ängste abbauen. Jeder dachte von den Landwirten, jetzt kommt der Sternekoch und alles muss genormt sein. Und ich habe ja nur die Kartoffeln, die mein Großvater schon vor 150 Jahren angebaut hat. Also was will der jetzt von mir? Und da musste ich erstmal lernen, wir mussten erstmal Ängste abbauen. Das heißt, wir mussten uns kennenlernen. Wir haben die auch mal eingeladen. Also erst besuche ich den Hof, dann laden wir die zu uns ein und dann lernen wir uns einfach kennen. Und da kommt es eben ganz, ganz viel drauf an, wie sind die so menschlich? Haben die auch so diese Leidenschaft für gute Lebensmittel oder steht der Profit so an erster Stelle? Und dann ist es so, ja, gleich und gleich gesellt sich gern, sagen wir auch immer. Also jeder, der so diese gleiche Leidenschaft hat, der kommt auch irgendwie zusammen und so. Das ist eigentlich für uns das Wichtigste, dass es menschlich passt und eben vor der Einstellung.
Du hast gerade eben gute Lebensmittel erwähnt. Was sind gute Lebensmittel für dich?
Ja, gute Lebensmittel sind einfach Lebensmittel, die nachhaltig erzeugt werden. Nachhaltig ist natürlich jetzt ein inflationärer Begriff. Aber ich sage jetzt einfach Lebensmittel, die mit dieser, ich nenne wieder das Wort Leidenschaft, mit dieser besonderen Leidenschaft eben erzeugt werden. Und wenn ich da unsere Lieferanten oder unsere Produzenten sehe, was die einfach jeden Tag leisten, und mit wie viel Spaß, dass die das machen und wie viel Energie, dass die in ihre Lebensmittel reinsetzen, dann ist das eben für mich ein gutes Lebensmittel. Abgesehen davon, dass natürlich keine Spritzmittel oder chemischen Sachen verwendet werden.
Erinnerst du dich an deine erste wirkliche Überraschung in deinem Beruf, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es sowas bei uns hier in der Gegend gibt?
Ja, da gibt es einige. Also einer der ersten Partner von uns war das Tropenhaus Kleineden im nördlichen Frankenwald. Und ja, man fährt dahin und das ist wirklich nördlichster Frankenwald. Also sieht auch ein bisschen aus, wie man auf dem Weg zu Winterfell ist. Und dann geht man durch die Tür und auf einmal sieht man Papayas, Maracujas, Guaven. Also man ist wie in einer komplett anderen Welt. Und das ist wirklich fantastisch. Und ja, auch die Lebensmittel, die man da kriegt, sind halt von einer außergewöhnlichen Qualität, weil die halt vollreif vom Baum geerntet werden. Das heißt, es gibt nochmal anderes, ganz anderes Aroma, wie jetzt Flugware zum Beispiel, die man so bekommt. Und das war so die erste große Überraschung.
Was kam danach?
Genau, danach kam dann gleich so, ja, mit der Texas Longhorn Ranch, einfach die größte Longhorn-Rinderzucht Europas. Ja, hört sich jetzt wahnsinnig viel an, sind aber trotzdem nur 60 bis 70 Tiere. Aber diese Tiere so live zu sehen, ist schon wirklich beeindruckend. Rinder mit einer Hornspannweite von bis zu 3 Metern. Das ist wirklich, wirklich fantastisch. Was mich auch fasziniert hat, war die erste Begegnung mit fränkischen Artischocken. Mhm. Weil ich Artischocken halt vorher kannte, dass man die halt immer gut aus Italien oder aus Frankreich hatte. Und auf einmal konnten wir die halt frisch vom Feld ernten. Und zwar, man konnte auch viel mehr von der Pflanze noch benutzen, weil der Stiel, den man abgeschnitten hat, den konnte man auch noch wunderbar mit verwenden. Und also die fränkischen Artischocken haben einfach durch diese extrem frischen und kurzen Transportwege halt eben ja ganz großen Vorteil.
Kommen wir nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Wie integriert ihr Nachhaltigkeit in euer ganzes Konzept? Beziehungsweise was heißt für dich Nachhaltigkeit? Und heißt Nachhaltigkeit auch Verzicht?
Ja, in gewisser Weise ist Nachhaltigkeit schon, ja, heißt eigentlich schon. Es ist so, Nachhaltigkeit bedeutet für mich ja einfach, ja, mit der Natur im Einklang zu arbeiten. Das heißt also quasi, den Boden nicht auszubeuten. Ja, solche Sachen. Aber vor allem heißt Nachhaltigkeit für mich auch so den Respekt gegenüber vom Lebensmittel. Dass man halt jetzt ja so wenig wie möglich Müll produziert. Auch zum Beispiel, wenn wir Kirschen entsteinen, also die Kirschkerne werden zu unserem Amaretto gemacht. Wir versuchen aus allen möglichen Fruchtresten Essig zu machen. Also eben auch da so ein bisschen weiterzudenken und so diese Müllproblematik ein bisschen mit aufzugreifen. Ich habe vorher in anderen Restaurants gearbeitet, da ist vor der Karotte vorne und hinten irgendwie 4 Zentimeter abgeschnitten worden, das kam dann im Müll. Ja, und wenn man sich dann vorstellt, wenn man das halt mit 100 Kilo Karotten macht, also da kommt auch ein ganz schöner Berg zusammen, mhm, und sage, es ist eigentlich ein wunderbares Lebensmittel, warum sollte ich jetzt das nicht mitverwenden? Und Verzicht sehe ich in dem Sinne so, ja, Nachhaltigkeit, also ist zum Beispiel ein Thunfisch noch nachhaltig mit Fangmethoden, mit Beifang, dann wird er um die halbe Welt quaren. Ich finde, ja, ich esse gern Thunfisch, aber ich muss auch sagen, ja, unter diesen Methoden, ja, verzichte ich auch gern drauf.
Okay, du hast gerade schon angedeutet, was ihr alles macht mit, ihr verarbeitet das ganze Produkt. Und deine Arbeit als Food Scout endet ja quasi nicht, indem du einfach nur die Produkte findest, sondern ihr verarbeitet sie auch weiter. Kannst du uns da einfach mal kurz mitnehmen, was ihr da alles habt, was ihr vielleicht für Methoden benutzt und worauf ihr besonders stolz seid?
Ja, also gerade eben haben wir Wassermelonen eingelegt, Wassermelonen von der Birgit Meier aus Nürnberg vom Knoblauchsland. Und die legen wir in einem Sud ein aus Johannisbeerholzöl, ein bisschen Soja, ein bisschen Essig und machen da quasi so, ja, herzhafte Wassermelonen, kann man eigentlich sagen. Und wir haben das ausprobiert, wir wussten nicht, was dabei rauskommt, ob die vielleicht zu matschig werden, ob die zu breiig werden, aber tatsächlich kriegen die ja total wunderbare Konsistenz und wie wir das probiert haben, war wirklich überragend. Und deswegen, also das war zum Beispiel so die letzte, ja, das letzte wirkliche Highlight, was sich jetzt da so bei uns so, ja, rauskristallisiert hat. Also das ist gerade so mein absolutes Lieblingslebensmittel. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Sachen. Also jetzt haben wir einen Riesenschwung Auberginen bekommen. Da machen wir halt, ja, egal ob jetzt Baba Ganoush oder eben Aiwa mit verschiedenen Paprikas. Das machen wir haltbar. Wir fermentieren natürlich verschiedene Misos, ist auch immer schöne Geschichte. Und da sind wir jetzt gerade drüber. Wir haben wunderbare Mirabellen gekriegt. Und die Mirabellen haben wir jetzt zu einem Art Miso gemacht. Also indem wir einen Röster gemacht haben, die Miso-Grundbasis hergestellt, das mischen wir jetzt zusammen und lassen das dann ein Jahr reifen und haben dann so ein fruchtiges Miso, was wir dann nächstes Jahr vielleicht nehmen können.
Wie lange machst du diesen Job schon? Also
ja, es ist schwierig zu sagen.
Auf was meine Frage hinausläuft ist, wie bringt man sich sowas alles bei? Wenn Sachen ein Jahr reifen müssen oder ein Jahr vor sich hin fermentieren, wie lernt man sowas? Also wie baut man sich diesen Wissensschatz auf und gab es da irgendwelche Quellen, wo du zurückgreifen konntest? Wie connectet man sich mit anderen?
Weil wir arbeiten oft so, dass wir uns zu gewissen Themengebieten einfach Experten von außen dazu holen. Das heißt also, wir machen unseren Schinken. Jetzt ist ja nicht so, dass wir früh aufwachen und wissen, wie jetzt der beste Schinken gemacht wird, sondern wir haben unseren Metzger eben mit ins Boot geholt, der jetzt gesagt hat, okay, wie funktioniert ein ganz einfacher Schinken? So ein ganz klassischer, einfacher Schinken. Und wenn wir das Prinzip begriffen haben, dann können wir ganz weit streuen und können mit unseren heimischen Lebensmitteln, mit unseren Zutaten eben was Außergewöhnliches machen. Und ähnlich war es eben auch bei Miso oder bei der Sojasauce. Da haben wir uns einfach einen Experten von außen dazugeholt, der uns übers Wochenende mal gecoacht hat, wie muss die Beschaffenheit von einem Miso sein, wie muss ich das anfühlen. Und wenn wir es begriffen haben, dann können wir einfach ganz viel weiterspinnen.
Dieses Netzwerk, wie oft seid ihr da noch im Kontakt? Oder gibt es da regelmäßig Veranstaltungen? Besucht ja vor allem du bist ja sehr viel in Kontakt mit den Leuten. Und wie hält man da dieses Netzwerk am Laufen? Beziehungsweise, weil mit 2 Tagen Coaching ist es ja nicht getan.
Ja, also natürlich bin ich sehr, sehr viel mit den ganzen Partnern in Kontakt und versuche die auch untereinander zu vernetzen. Freaks to Table ist natürlich da eine wunderbare Möglichkeit, dass die sich auch öfters treffen, weil oftmals ist es so, die ganzen Landwirte, die Erzeuger, die haben halt einfach prinzipiell sehr, sehr wenig Zeit. Wir haben das immer versucht, dass wir die einmal, zweimal im Jahr irgendwie zusammengeholt haben, aber es war immer schwierig, weil wenn im Sommer meinetwegen der Martin Stiegler mit den Haselnüssen eigentlich nichts zu tun hat, ist es aber so, dass der Andreas Walz mit dem Getreide gerade Hochsaison hat. Also einen perfekten Zeitpunkt gibt es nie. Ich versuche das halt dann immer so zu machen, also ich besuche die Lieferanten sehr, sehr regelmäßig und durch Freaks to Table ist natürlich die Möglichkeit nochmal viel, viel größer geworden, noch intensiver zu netzwerken.
Durch den Austausch mit den verschiedenen Erzeugern, Landwirten, kannst du irgendwelche Trends und Innovationen in der Foodbranche allgemein erkennen?
Ja, Trends sind natürlich, also wenn wir jetzt das Thema Fermentation haben, Fermentation ist einfach gerade so ein sehr, sehr großer Trend. Viele Leute springen auch einfach auf, ohne wirklich den Sinn dahinter zu verstehen. Fermentation ist ein großer, großer Trend und ich glaube auch wirklich, es geht wieder mehr hin zu wirklich hochwertigen Lebensmitteln, weniger Fleisch, dafür sehr, sehr hochwertiges Fleisch und eben eine ganz, ganz große breite Palette an verschiedenen Gemüsen. Also die Gemüseküche wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch explosionsartig nach oben gehen.
Mega interessant. Was ist denn dein Lieblingsgemüse? Jetzt kommen wir mal zur mehr persönlichen zum mehr persönlichen Part. Und da werde ich dir einfach auch ein paar Fragen stellen zu deiner Person und so. Weil wir wollen ja auch wissen, wer du bist, wie du tickst und nicht nur über deinen Job Bescheid wissen. Genau. Was ist dein Lieblingsgemüse?
Das ist ganz schwierig. Mein Lieblingsgemüse, wenn ich jetzt spontan antworten müsste, also ich liebe Blumenkohl im Ofen sehr, sehr dunkel einfach gebacken. Also das ist so eins meiner Lieblingsgemüse und dann verschiedene Dips dazu, ein bisschen Körner, Kräuter, ja.
Und was ist dein Lieblingsessen? Gibt es da noch was anderes?
Ich hab so viel Lieblingsessen. Also was ich...
Oh, okay, dann vielleicht, was ist das Verrückteste, was du jemals gegessen hast?
Das Verrückteste, was ich jemals gegessen habe? Ich habe auch sehr, sehr viel verrückte Sachen gegessen. Also prinzipiell habe ich vor nichts Angst und ich probiere alles mal. Was ein sehr komisches Mundgefühl war, ich habe im Noma in Kopenhagen eine Jakobsmuschel gegessen, die aber irgendwie so 2 Minuten vorher noch gelebt hat. Und wenn man sich die dann im Mund gesteckt hat, dann hat die im Mund so ein bisschen pulsiert. Also das war ganz, ganz irre vom Mundgefühl her. Aber sonst, was habe ich sonst gegessen? Einmal im Enigma einen Auflauf mit Hasenhirn. Ohne, dass ich es wusste.
Wie hat es geschmeckt?
Naja.
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 Also, hat es von Anfang an naja geschmeckt oder erst, nee,
es hat von Anfang an naja geschmeckt. Also es war von Anfang an nicht wirklich gut.
Gibt es noch etwas Besonderes oder sind wir mit den verrückten Sachen durch?
Nee, also ich habe neulich was ganz, ganz Verrücktes probieren dürfen. Und zwar hat der Jesper, kommt ja ursprünglich so aus Dänemark und hat von den Färöerinseln so einen Wal mitgebracht, also so eine Art
für die
Walschinken.
Zuhörer ganz kurz, der Jesper ist unser Fotograf, ja. Content Creator, genau. Und deswegen die Connection.
Genau, und der, ja, was war ein Walschinken und irgendwie so, ja, ein Schinken, der aus fermentiertem Lamm gemacht wurde. Und es war auch sehr gewöhnungsbedürftig.
Hattest du ein schlechtes Gefühl, als du den Walschinken gegessen hast?
Anfangs ja, aber der Jesper hat mir das erzählt, dass es halt auch teilweise deren Kultur ist und ja, ist einfach eine andere Kultur wie unsere.
Wir müssen halt auch selber bei uns schauen. Vielleicht, weil ich glaube, Deutschland ist der Weltmeister immer zu sagen, die anderen, die müssen sich ändern. Aber wir müssen uns ja auch selber ändern, wie du schon gesagt hast. Der Trend geht dahin, dass wir weniger Fleisch konsumieren, besser Fleisch. Wenn wir die Nachbarländer anschauen, wo es teilweise schon so stattfindet, dass die mehr Fokus auf Qualität legen. Was denkst du, was wir als Gesellschaft in Deutschland noch ändern müssen?
Also wir müssen auf jeden Fall unseren Fleischkonsum massiv reduzieren. Also das ist das A und O ist, glaube ich, an erster Stelle, dass wir einfach viel, viel weniger Fleisch essen und mehr darauf achten, wo wir einkaufen und was wir einkaufen. Dass wir versuchen, einen traditionellen Handwerksbäcker zu unterstützen, der halt wirklich ohne künstliche Enzyme oder ohne Backmischungen quasi seine Backwaren anbietet. Und dann vielleicht aber auch dem heimischen Bäcker die Unterstützung gibt und sagt, Mensch, vielleicht auch die Möglichkeit aufzeigen, dass es sich lohnt, halt auch so die eigene Produktion umzustellen. Wir müssen da viel, viel mehr auf hochwertige Lebensmittel achten und die auch einkaufen und heimische Lebensmittelerzeuger unterstützen.
Ja, jetzt sind wir gerade mit der Frage nochmal kurz abgedriftet. Jetzt nochmal zurück zu dir. Es ist auch das, was dich antreibt, dieses Wissen, diese Veränderung herbeizuführen oder?
Ja, auf jeden Fall.
Was ist deine persönliche Motivation?
Nee, auf jeden Fall. Also ich finde es einfach schön, wenn man Leute überzeugen kann, halt gute Lebensmittel einzukaufen. Und ich merke das auch in meinem Umfeld, wenn, also zum Beispiel bei unserer Veranstaltung zu Tisch, waren auch viele Freunde von mir da und ja, die normalerweise halt nicht so hochwertig einkaufen. Mhm. Und auf einmal stehen die da am Stand und kaufen jetzt zum Beispiel ja, den Schinken oder irgendwie die Butter vom Biohof Berl und haben leuchtende Augen und freuen sich und sagen, Mensch, sowas Gutes haben wir noch nie gegessen. Und das ist eben, wenn man Leute von guten Lebensmitteln überzeugen kann, ist das, finde ich, was Wunderschönes.
Aber glaubst du, gute Lebensmittel sind aktuell noch ein Privileg? Oder glaubst du, jeder kann sich gute Lebensmittel leisten? Weil wenn wir jetzt davon, wir sind schon recht privilegiert, muss man sagen. Also wenn man ein gewisses Budget zur Verfügung hat, kann man einfach mehr auf gute Lebensmittel achten und rennt nicht immer ständig in Discounter und sagt, ich muss jeden Cent umdrehen. Oder wie siehst du das Ganze?
Ja, ich sehe das so. Natürlich haben diese Lebensmittel einen gewissen Preis, auch zu Recht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir dann so im Supermarkt andere Lebensmittel anschaue, die halt aus wesentlich schlechterer oder auch aus Massentierhaltung sind, also die sind auch nicht wirklich günstig. Und alles wird teurer, auch diese vermeintlich schlechten die schlechten Lebensmittel, die der abgepackte Schinken von Massentierhaltungsschweinen und also der ist auch relativ teuer. Und ich glaube, es ist einfach immer so eine Frage, auch wie ich einkaufe und denke schon, dass sich jeder auch gute Lebensmittel leisten kann.
Wie bleibst du kreativ, beziehungsweise wo holst du dir Inspiration für deinen Beruf, vielleicht auch in deinem alltäglichen Leben her und wo bekommst du die neuen Eindrücke her? Also wenn sich jetzt jemand für genau dieses Thema interessiert, was sind so deine Quellen, wo du sagst,
also
das finde ich geil?
Ich lese sehr, sehr gern Bücher zu verschiedensten Themen, auch was mich sehr interessiert zum Beispiel, sind solche Bücher, so wie hat sich eine Ernährungsweise entwickelt oder wie hat sich jetzt eine gewisse Kultur in der Ernährung entwickelt? So, warum lieben die Italiener die Pasta? Oder solche Sachen interessieren mich immer sehr, aber auch ja, verschiedenste ja, Kochbücher von halt Sterneköchen, Nicht-Sterneköchen, einfach interessanten Leuten. Also da sauge ich immer sehr, sehr viel auf. Natürlich, das Internet ist eine sehr, sehr große Quelle. Da bleibe ich einfach stundenlang hängen und schaue mir irgendwelche Videos an über, ob es jetzt amerikanisches Barbecue ist oder asiatische Klosterküche. Also das ist immer ganz, ganz interessant. Und da entdecke ich halt auch verschiedene Techniken, die man dann auch auf unsere heimischen Lebensmittel wieder anwenden kann. Und ja, das ist so sehr, sehr viel Inspiration für mich.
Gibt es gerade ein Thema, wo du gerade so richtig drin verkopft bist?
Also das Thema, was mich gerade sehr, sehr beschäftigt, ist eben zum einen so dieses ganze Garum-Thema, also die Fischsoßen. Fischsoße haben wir schon immer gemacht. Mhm. Wir versuchen jetzt aber Fischsoßen auch aus anderen Sachen zu machen, aus verschiedenen Gemüsen, aus Fleisch, wo wir halt eben so Abschnitte im Restaurant haben, aber vor allem auch auf die fruchtige Richtung. Also wir entwickeln gerade so Tamaris, aus verschiedenen Zwetschgen- oder Renekloten-Sorten. Und das ist auch ganz spannend, weil es da auch noch nichts Großartiges gibt. Natürlich in Japan wird sowas ab und zu gemacht, aber mit ein bisschen anderen Früchten. Also die Umeboshi kennt zum Beispiel jeder, also die Ume-Pflaume. Aber es gibt da noch andere Sachen, da wird Tamari davon gemacht. Und wir versuchen das gerade mit einer ganz großen Auswahl an fränkischen Zwetschgen- und Pflaumenarten.
Reist du persönlich viel in, ich nenne es mal, ferne Länder oder?
Also zu wenig. Ich würde viel, viel öfter gerne reisen. Also ich würde unbedingt mal nach Japan gehen. Aber bisher hat sich das noch nie so großartig ergeben. Und ich reise ab und zu, aber dann so eher so im europäischen Ausland mit der Familie.
So, wir sind eigentlich schon fast durch. Ich würde noch gerne mit dir über Freaks to Table reden. Mhm. Bist ja auch einer von den Mitgründern. Was hat euch damals angetrieben, nochmal einen Verein zu gründen? Weil es gab ja schon zahlreiche Vereine und Netzwerke. Aber was unterscheidet Freaks to Table von anderen?
Freaks to Table war von Anfang an irgendwie mit einer besonderen Energie ausgestattet. Und ich weiß gar nicht, ob das so das Ziel war, jetzt den Verein zu gründen. Aber wie so die Gründungsmitglieder in einem Raum gesessen waren, hat man einfach gemerkt, dieser Verein unterscheidet sich von anderen Vereinen in der Art, weil einfach eine unglaubliche Energie da war. Und halt auch extrem viel breites Wissen in ganz unterschiedlichen Branchen, aber auch diese unglaubliche Leidenschaft, was Tolles zu machen. Und das aber auch immer ohne den erhobenen Zeigefinger, wie es der Herr Betz immer so schön sagt, sondern einfach ja auch mit gewissem Humoransatz, mit einem Witz und das ein bisschen spielerisch und nicht so wirklich ernst.
Wo siehst du Freaks to Table in 5 Jahren? Oder was sind deine Wünsche, Ziele, wie würdest du das beschreiben, wo wir in 5 Jahren sein können?
Ja, ich sehe uns einfach in 5 Jahren als europäischen Verein, europäisch bekannt, der ganz viele Dinge angestoßen hat, der für ein besseres Ernährungssystem gesorgt hat. Ich sehe uns da eigentlich ja wirklich in Europa führend.
Und was denkst du, was wir dafür machen müssen? Also du hast gesagt, verschiedene Sachen angestoßen. Dass wir in 5 Jahren vielleicht verschiedene Sachen angestoßen haben. Was braucht die Foodbranche? Was braucht sie von uns? Was ist da deine persönliche Meinung? Also was dann am Ende passiert, es steht auf einem anderen Blatt, aber was ist deine persönliche Meinung?
Was braucht die Foodbranche? Eure Podcasts sind wirklich schwierig. Wir müssen einfach mehr Leute begeistern, gute Lebensmittel einzukaufen. Wir müssen unsere Veranstaltungen zu Tisch einfach noch größer, noch bekannter, noch publiker machen. Vielleicht auch soll es eine Roadshow sein, mit der wir durch Europa reisen. Wir müssen uns mit anderen connecten, mit anderen Vereinen, die vielleicht das gleiche Interesse haben. Wir müssen einfach wachsen, größer werden und möglichst viele Leute begeistern.
Wie wichtig ist da das Thema Bildung? Also ihr hier im Lab, ihr ladet ja immer Leute zu Behind-the-Scenes-Touren ein. Aber habt ihr auch schon mal für Kinder was veranstaltet? Oder glaubst du, man muss schon früher, also nicht bei den Erwachsenen anfangen, sondern auch bei den Kids?
Auf jeden Fall muss man bei den Kindern anfangen, indem man in Schulen geht und einfach auch dafür kämpft, dass dieses Thema Ernährung einfach wieder unterrichtet wird. Also ich weiß, ich damals als Schüler, wir hatten noch Hauswirtschaft und da haben wir ab und zu mal gekocht. Aber das war natürlich auch eher so, naja, jetzt stellst du die mal da rein und dann sollen die halt mal ein paar Zwiebeln schneiden. Also wäre jetzt nichts mit Ernährungsbildung. Aber wir müssen einfach auch dafür kämpfen, dass in den Schulen schon Ernährung gelernt wird. Was wir mal gemacht haben bei uns in Würzburg war, wir hatten, also unser Vorstand, der Tobias Bäts, hat ja auch zwei Kinder. Und wir haben einfach mal den Kindergarten eingeladen und haben da mal Essen wie bei Königs gemacht, nannte sich das. Also, dass wir die alle gemeinsam an einen Tisch gesetzt haben, dass die auch mal gemeinsam essen und ein bisschen Tischkultur mitbringen. Und es war auch ganz schön zu sehen, dass die einfach, die ganzen Kinder hatten so viel Spaß, halt auch wirklich aufrecht zu sitzen, mit Messer und Gabel zu essen. Und es war auch erschreckend, dass oftmals in den Familien ja daheim irgendwie auf der Couch so im Halbliegen gegessen wird. Und es war wirklich schön zu sehen, dass die Kinder da einen riesen Spaß gehabt haben. Und dann haben wir auch einen Kochkurs mal gemacht für Kinder. Und da war auch ganz schwierig. Da konnten halt Kinder keinen Mozzarella erkennen. Also sie haben gemeint, ihr Lieblingsessen ist Spaghetti mit Tomaten-Mozzarella-Soße. Und dann war Mozzarella da gelegen, weil wir das kochen wollten. Da haben sie gesagt, ja, was ist denn das? Und dann haben wir gesagt, naja, das ist halt Käse, das ist der Mozzarella. Ich mag überhaupt keinen Käse. Weil sich dann herausgestellt hat, dass seine Lieblingstomaten-Mozzarella-Soße einfach eine Bäckle-Soße war, wo halt wahrscheinlich noch nie einen Mozzarella gesehen hat. Aber er hat halt das mit Mozzarella verbunden. Und da müssen wir halt auch angehen und müssen sagen, okay, diese Ernährungsbildung ist eben extrem wichtig.
Hat sich da deine Sichtweise auch geändert, als du Papa geworden bist?
Ja, auf jeden Fall. Man macht sich da auch andere Gedanken drüber. Also ich sag mal, Frau und ich, wir überlegen schon, was wir unserem Kind zu essen geben. Was nicht heißt, dass es nicht auch mal irgendwie Fastfood sein kann. Da bin ich auch kein Heiliger, der sowas nie isst. Aber halt alles in der richtigen Dosierung. Und ich finde auch, jetzt kleine Sünden sind auch nicht so schlimm. Aber trotzdem so in einer allgemeinen Ernährungsweise sollte man da schon sehr drauf achten. Und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, wie dann mein Sohn geboren ist.
Was möchtest du unseren Hörern quasi noch auf den Weg geben?
Ich möchte mitgeben, dass es sich auf jeden Fall lohnt, auch mal daheim vor der eigenen Haustür so ein bisschen zu schauen, was gibt es für Leute, was gibt es für Landwirte, was machen die für Spezialitäten, was kann man ein bisschen regional kaufen und dann auch einfach ein bisschen experimentieren, selber kochen und einfach Spaß an der Ernährung entwickeln oder Spaß an der Ernährung haben. Das ist, glaube ich, so ganz, ganz wichtig.
Bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dass du uns mal ein bisschen mitgenommen hast, wie dein Beruf so als Food Scout ausschaut, was ihr alles macht. Und ich hoffe auf baldiges Wiedersehen. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne und viel Spaß noch.
Das war's wieder einmal mit unserem Podcast. Und ich möchte mich nochmal bei Yoshi bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du uns so spannende Einblicke in deine Arbeit gegeben hast und uns etwas über dich erzählt hast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Social Media, um keine News mehr zu verpassen. Bleibt neugierig und seid schon jetzt gespannt, mit wem wir uns in den nächsten Podcast-Folgen treffen. Ich kann schon eins vorab sagen und verraten, wir verlassen Franken und wir fahren ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein und ich freue mich auf euch. Bis dann, Basti